Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Kapitel aus dem 1. Samuel-Buch, und zwar 1. Samuel Kapitel 9. 1. Samuel Kapitel 9. Wir hören das Wort Gottes. Es war aber ein Mann von Benjamin. Sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeruas, des Sohnes Behorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Und der hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Haupteslänge überragte er alles Volk. Und die Eselinnen von Kis, dem Vater Sauls, gingen verloren. Und Kis sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm doch einen der Burschen mit dir und mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und er durchzog das Bergland Ephraim und durchquerte das Gebiet von Salisa, aber sie fanden sie nicht. Sie gingen auch durch das Gebiet von Saalim, da waren sie auch nicht. Und darauf durchzog er das Gebiet von Benjamin, aber sie fanden sie auch nicht. Und als sie gerade in das Gebiet von Zuf kamen, da sprach Saul zu seinem Burschen, der bei ihm war: Komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht mein Vater die Eselinnen sein lässt und sich um uns Sorgen macht. Er aber sprach zu ihm: Siehe doch, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt, und er ist ein ehrwürdiger Mann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lass uns nun dorthin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sprach zu seinem Burschen: Siehe, wenn wir hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unseren Taschen ist aufgebraucht. Sonst haben wir kein Geschenk, das wir dem Mann Gottes bringen können. Was haben wir? Der Bursche antwortete Saul wiederum und sprach: Siehe, ich habe einen Viertel Silberschekel bei mir, den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns Auskunft über unseren Weg gibt. Früher sagte man in Israel, wenn man ging, um Gott zu befragen: Kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn derjenige, den man heutzutage Prophet nennt, der hieß früher Seher. Da sprach Saul zu seinem Burschen: Dein Vorschlag ist gut. Komm, wir wollen gehen. Und sie gingen zu der Stadt, in welcher der Mann Gottes war. Und als sie gerade die Anhöhe zur Stadt hinaufgingen, da trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Und zu diesen sprachen sie: Ist der Seher hier? Sie antworteten ihnen und sprachen: Ja, siehe, er ist vor dir, beeile dich. Denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute auf der Höhe ein Schlachtopfer bringt. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn gerade treffen, ehe er zur Höhe hinaufgeht zum Essen. Denn das Volk isst nicht, bis er kommt, denn er muss das Opfer segnen und danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn eben jetzt werdet ihr ihn treffen. Da gingen sie zur Stadt hinauf, und als sie gerade in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt: Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Sobald nun Samuel den Saul sah, ließ ihn der Herr wissen: Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach: Sage mir doch, wo ist hier das Haus des Seers? Und Samuel antwortete dem Saul und sprach: Ich bin der Seher. Geh vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen, und morgen will ich dich ziehen lassen, und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Und die Eselinnen aber, die dir vor 3 Tagen verloren gegangen sind, sorge dich nicht, denn sie sind gefunden. Und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? Nicht dir? Und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach: Bin ich nicht ein Benjaminiter? Von einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir denn solche Worte? Samuel aber nahm Saul samt seinem Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, deren Zahl war etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch: Gib das Stück her, das ich dir gegeben habe und von dem ich befahl, du solltest es beiseite legen. Und da trug der Koch die Keule auf und was daran war und setzte sie Saul vor. Und Samuel sprach: Siehe, das ist aufgehoben worden, lege es dir vor und iss, denn es ist auf die bestimmte Zeit für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk eingeladen. So aß Saul mit Samuel an jenem Tag. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab, und er, also Samuel, redete mit Saul auf dem Dach, und zwar seines Hauses. Und sie standen früh auf, und es geschah, als die Morgenröte aufging, da rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach: Mach dich auf, so will ich dich begleiten. Da machte sich Saul auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie gerade am Ende der Stadt hinabstiegen, da sprach Samuel zu Saul: Sage dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Du aber stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in einer neueren Übersetzung ist der Beginn dieses Kapitels folgendermaßen übertragen worden: Es war einmal ein Mann aus Benjamin mit dem Namen Kis. Es war einmal. Diese Übersetzung, sie mag flott klingen, vielleicht leicht in unseren Ohren erscheinen, vielleicht erscheint sie auch zeitgemäß. Heute würde man vielleicht sagen, sie ist hörer relevant. Aber in Wahrheit baut eine solche Formulierung eine Mauer für ein rechtes Verstehen dieses Abschnittes zwischen uns und dem Wort Gottes auf. Denn durch diese Übersetzung wird unwillkürlich der Eindruck vermittelt, es war irgendwann mal. Und das ist falsch. Das, was uns hier in diesem Kapitel berichtet wird, das fand nicht irgendwann einmal statt, sondern es geschah in einer ganz bestimmten Gegend, in einem ganz bestimmten Stamm des Volkes Gottes,
Und es geschah zu einer ganz bestimmten Zeit. Es war einmal, zumindest in unseren Ohren klingt das wie ein Märchen, geradezu märchenhaft. Denn in unserem Kulturkreis beginnen so häufig Märchen. Aber worum es hier geht, das ist das genaue Gegenteil eines Märchens. Was uns hier berichtet wird, das ist historisch und es ist konkret. Es passierte nicht irgendwo, sondern es passierte im Land Benjamin. Und es geschah nicht irgendwann, sondern es passierte zu jener Zeit. Zu welcher Zeit? So fragen wir, wann war das? Wann passierte das? Was war die Konstellation, in die hinein dies berichtet wird? Und dann müssen wir uns erinnern an das, was vorher, was unmittelbar vorher geschrieben stand. Das Volk, es begehrte einen König. Die Ältesten, sie kamen zu Samuel und erklärten ihm recht offenherzig: Samuel, war ja ganz gut mit dir, aber inzwischen bist du alt. Und mit deinen Söhnen, das klappt nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Wir wollen einen König. Und Samuel hört sich das an und es geht gegen seinen Strich. Es passt ihm nicht. Es passt ihm einmal nicht, weil es seinen eigenen Überlegungen zuwiderlief. Aber es passt ihm auch nicht, weil er den Eindruck hatte, dadurch wird Gott zur Seite gestellt. Nein, das darf nicht sein. Aber in dieser Situation erscheint Gott dem Samuel und sagt: Doch, Samuel, gib diesem Volk nach. Gib diesem Volk nach. Höre auf sie. Stelle einen König über sie an. Sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Gott, der Herr, er kommt also dem Wunsch des Volkes entgegen. Samuel beugt sich und er sagt zu den Männern: Geht ein jeder in eure eigene Stadt. So lesen wir am Schluss von Kapitel 8, Vers 22. Und unmittelbar darauf folgt die Aussage: Es war ein Mann von Benjamin und sein Name war Kis. Nicht wahr? Gott hatte bereits vor langer Zeit gesagt dem Volk Gottes: Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst: Ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Das ist ein Wort aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 17. Also schon damals hatte Gott angeordnet: Ihr sollt den König über euch setzen, den ich, den Gott der Herr, euch erwählen wird. Und im Anschluss an diesen letzten Vers aus 1. Samuel 8 kann man nun erwarten, dass Gott der Herr nun die Initiative ergreift und eben diesen König erwählt. Und tatsächlich ist genau das auch das Thema dieses Kapitels. Das Thema der Predigt lautet: Gott bringt seinen erwählten König zu Samuel und damit zum Volk. Gott bringt seinen erwählten König zu Samuel und damit zu seinem Volk. Ich habe die Predigt eingeteilt in zwei Punkte. Erstens, die Erwählung dieses Königs ist einzig und allein Gottes Werk. Und der Mensch, er schaut zu. Und zweitens, Gott gibt seinem zum König Erwählten alle Möglichkeiten, alle Chancen. Es geht in diesem Kapitel in 1. Samuel 9 also darum, wie Gott, der Herr, seinen erwählten Mann zu Samuel bringt. Und genau das lesen wir auch in den Versen 15 und 16. Ich lese sie noch einmal. Dort heißt es: Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt: Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Und von daher, von dieser Thematik her, ist dieses Kapitel ein außerordentlich wichtiges Kapitel. Nicht wahr, wenn man 1. Samuel 8 anfängt zu lesen und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, etwa 5. Mose 17, dann steigt jetzt die Spannung. Wer wird König? Auf wen fällt die Wahl? Wen wird Gott dem Volk denn nun endgültig präsentieren? Der erste König Israels. Wer wird das wohl sein? Und angesichts dieser Erwartung, die im letzten Kapitel in 1. Samuel 8 gewissermaßen aufgebaut wurde, könnte man annehmen, dass nun ein sehr hochgestimmter Bericht voller Dramatik, voller Aufregung hier zu lesen ist. Und angesichts dieser Erwartung erscheint das, was uns hier über weite Strecken berichtet wird, bedeutungslos, uninteressant, nebensächlich, oder? Werden uns über weite Strecken dieses Kapitels nicht ganz gewöhnliche Alltäglichkeiten mitgeteilt? Was könnte man sagen, Banalitäten, mit denen wir alle in unserem Alltag zu tun haben, die wir alle in unserem Alltag kennen, nicht wahr? Da lesen wir zunächst von einem Bauernhof, auf dem Eselinnen entwischt sind. Und dann ruft ein Bauernsohn seinen Knecht und sie machen sich auf die Suche nach diesen Tieren. Sie suchen etwas, was sie verloren haben. Und jeder von uns sagt, das kenne ich aus meinem Leben auch. Erst in der vergangenen Woche habe ich dieses oder jenes gesucht, ganz verzweifelt gesucht, nichts Besonderes. Was soll das? Aber was in diesem Kapitel hier auffällt, ist nicht nur, dass uns Alltäglichkeiten berichtet werden, sondern was uns ins Auge sticht, das ist die verhältnismäßig ausführliche Weise, in der das berichtet wird. Nicht? Vers 4. Der durchzog das Bergland Ephraim und durchquerte das Gebiet von Salisa, aber sie fanden sie nicht. Sie gingen auch durch das Gebiet von Saalim, da waren sie auch nicht. Und darauf durchzog er das Gebiet von Benjamin, aber sie fanden sie auch nicht. Man sucht überall und findet nichts. Warum wird uns das so ausführlich berichtet? Wie Suchen vonstatten geht, das wissen wir doch alle selbst. Man sucht da und dort, aber man findet es nicht. Was ist die Absicht des Geistes Gottes, dass uns solche Details so ausführlich mitgeteilt werden? Die Heilige Schrift gibt uns keine Antwort auf diese Frage, aber ich vermute, dass die Heilige Schrift genau auf diese Weise uns erst einmal von unseren hohen Erwartungen wieder zurückholen will auf den Teppich des Alltags. Während vielleicht bei uns jetzt das Gefühl aufkommt, und es geht nicht voran, die eigentliche Frage, wer wird der König über Israel, die wird nicht beantwortet. Stattdessen hören wir von entlaufenen Eselinnen. Die Entscheidung verzögert sich, sie verschleppt sich. Man spürt geradezu die Versuchung,
diese Verse von der vergeblichen Suche schnell zu überlesen, zu überfliegen, vielleicht auch zu überschlagen, in der Hoffnung, dass dann doch irgendwann einmal die Bibel zur Sache kommt. Aber damit nicht genug. Weiter werden wir in ein sehr profanes Gespräch hineingenommen. Zwei Männer sind unterwegs und sie beratschlagen sich, was zu tun sei angesichts des nicht bzw. kaum vorhandenen Geldes. Ich lese nochmal die Verse 5 bis 8. Als sie gerade in das Gebiet von Zuf kamen, da sprach Saul zu seinem Burschen, der bei ihm war: Komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht mein Vater die Eselinnen sein lässt und sich um uns Sorgen macht. Er aber sprach zu ihm: Siehe doch, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt, und er ist ein ehrwürdiger Mann, alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lass uns nun dorthin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sprach zu seinem Burschen: Siehe, wenn wir hingehen, was bringen wir dem Mann mit? Brot haben wir nicht mehr, ist in unseren Taschen aufgebraucht. Auch haben wir sonst kein Geschenk, das wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir? Und der Bursche antwortete Saul wiederum und sprach: Siehe, ich habe einen Viertel Silberschekel bei mir. Den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns Auskunft über unseren Weg gibt. Nicht wahr, auch hier fällt nicht nur auf, dass uns dieses Gespräch überhaupt mitgeteilt wird, sondern auch wie breit, wie ausführlich es geschildert wird. Und bitte überlesen wir nicht Vers 8. Da heißt es, der Bursche, der Knecht, antwortete Saul wiederum und sprach. Das klingt nach Wiederholung. Mit solchen Problemen waren sie unterwegs beschäftigt. Und noch einmal, worum geht es in diesem Gespräch? Um den vierten Teil eines Silberschekels, den man dem Propheten Samuel für seine Auskunft zum Thema Eselinnen geben will. Wir würden heute sagen, es ging um ein paar Euro, die die beiden Männer noch irgendwie unterwegs zusammengekratzt hatten. Meine Brüder und meine Schwestern, mal ganz ehrlich. In der vor uns liegenden Woche werden viele von uns an verantwortliche Aufgaben gestellt sein. Sie werden Entscheidungen zu treffen haben. Vielleicht auch in der Familie, für ihre Kinder. Wo auch immer wir stehen, welche Verantwortungen wir auch immer zu nehmen haben, wir werden zum Teil wichtige, entscheidende Gespräche, Verhandlungen zu führen haben. Möglicherweise kommen Spannungen auf uns, Zerreißproben, Operationen. Was haben wir dann davon, wenn wir heute hier im Gottesdienst über verloren gegangene Eselinnen vor 3000 Jahren hören und von einem Gespräch über kaum vorhandenes Geld? Sowas kennen wir doch nun wirklich aus eigener Erfahrung. Das kommt eben vor im Alltag, oder? Da können wir es uns überhaupt leisten, uns mit solchen Sachen zu beschäftigen. Es geht auch um wirklich Größeres, auch im Reich Gottes, oder nicht? Nicht nur heute, auch damals. Heute vielleicht denken wir an die Gottlosigkeit, an die zunehmende Islamisierung unserer Gesellschaft. Der Aberglauben, das New Age-Denken breitet sich aus. Damals die in den Köpfen der Menschen übermächtige Frage: Wer wird jetzt König? Aber lesen wir weiter. Nach dem Gespräch zwischen Saul und seinem Knecht und dem Entschluss, trotz des kaum vorhandenen Geldes zu Samuel zu gehen, sich bei ihm zu erkundigen, ob er nicht wisse, wo die Esel sind, schlagen dann die beiden Männer Richtung Rama an, also dort, wo Samuel wohnte. Und wenn wir jetzt denken, wenn wir jetzt vielleicht hoffen, jetzt kommt es endlich zu Samuel, jetzt kommt es wieder zur Sache, da wird uns erst einmal berichtet, wie die beiden Männer unterwegs einer Schar von jungen Mädchen begegnen, die gerade unterwegs zum Brunnen waren, um Wasser zu schöpfen. Und die beiden Männer stellen diesen Wasserschöpferinnen eine kurze Frage: Sag mal, ist der Seher hier? Die Frage hätte man ja eigentlich mit Ja oder mit Nein oder mit Ich weiß nicht beantworten können. Aber auch hier fällt wieder mal auf, wie breit die Antwort ausfällt. Nicht? Vers 12, Vers 13. Man hört förmlich, wie diese jungen Damen jetzt durcheinander plappern und sich immer und immer wieder holen. Sie antworteten ihnen und sprachen: Ja, siehe, er ist vor dir, beeile dich, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute auf der Höhe ein Schlachtopfer bringt. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn gerade treffen, ehe er zur Höhe hinaufgeht zum Essen, denn das Volk isst nicht, bis er kommt, denn er muss das Opfer segnen, danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn eben jetzt werdet ihr ihn treffen. Noch einmal, man hört förmlich das Durcheinanderplappern, das Durcheinanderschnattern dieser jungen Damen. Erneut also, ich sag mal, Alltäglichkeiten. Das Geplänkel junger Leute verschiedenen Geschlechts, wenn sie sich treffen. Auch da, das kennen wir doch alle, was soll's. Um derartiges zu erfahren, bin ich doch nicht heute in den Gottesdienst gekommen. Es geht doch um andere Fragen. Noch einmal, wen erwählt Gott zum König? Wie geht es mit dem Reich Gottes voran? Wie werde ich diese oder jene wichtige, entscheidende Frage beantworten, klären? Wie wird dieses oder jenes ausgehen in meinem Leben? Aber all unser ungeduldiges, vielleicht auch ach so frommes Fragen blockt das Wort Gottes ab. Es blockt es damit ab, dass es uns zunächst einmal solche gewöhnlichen Alltagsereignisse schildert. Und, ich wiederhole mich, ausführlich schildert. Und das alles ausgerechnet in einem so spannungsgeladenen Moment der Heilsgeschichte. Vermutlich können wir daraus sogar eine allgemeine Lehre ableiten. Immer dann, wenn Gottes Heilswerk vorangeht, dann ist sich das Wort Gottes nicht zu schade, uns Alltäglichkeiten zu berichten. Aber indem uns hier eben so Menschliches, so allzu Menschliches berichtet wird, vergebliches Suchen nach Verlorenem, wer kennt das nicht? Nicht genügend Geld im Portemonnaie, dürfte uns auch nicht fremd sein. Und dann die Schilderung des wortreichen Schwadronierens zwischen jungen Männern und jungen Mädchen. Durch all das führt uns Gott vor Augen, wie er hindurch durch alle diese Alltäglichkeiten handelt. Denn genau diese Alltäglichkeiten, sie führen uns gezielt zur Beantwortung der Frage, die damals dem Volk Gottes und auch heute dem Leser, der nicht schon das Ergebnis weiß, unter den Nägeln brennt. Wen erwählt Gott zum König? Und der Erste, der das erfährt, ist der Prophet Samuel. Wir lasen es in 1. Samuel 9 in den Versen 15 bis 16. Mit anderen Worten, als Saul und sein Knecht ermüdet die Stadt Rama betreten, da ist alles vorbereitet. die beiden Männer, die wussten noch von nichts. Das heißt dann Vers 14, da gingen sie zur Stadt hinauf, und als sie gerade in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Und dann treffen die beiden sich, oder die drei. Und dann heißt es Vers 17, sobald nun Samuel den Saul sah, ließ ihn der Herr wissen, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach, sage mir doch, wo ist hier das Haus des Sehers? Und Samuel antwortete dem Saul und sprach, ich bin der Seher. Geh vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen will ich dich ziehen lassen. Und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Nicht wahr? Jetzt im Nachhinein wird deutlich, die verlorenen Eselinnen, die Überlegungen zweier Männer, ob sie trotz des wenigen Geldes zum Seher gehen sollen, und der allzu auskunftswillige Redeschwall junger Mädchen, er wird zu einem großen Zusammenklang, zu einer großen Symphonie, in die hinein der allmächtige Gott wirkt und seinen Weg beschreitet. Stellt sich natürlich die Frage, wie hängt das zusammen? Einerseits das Handeln Gottes, andererseits unser Handeln, das Handeln von Menschen. Und hier ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen und zu begreifen, dass die Heilige Schrift auf diese Frage keine geschlossene, keine runde Antwort gibt. Vielmehr wirft sie immer Schlaglichter. Immer wieder Schlaglichter. Sie gibt gewissermaßen Querschnitte durch unsere Wirklichkeit. Und daraus wird Folgendes deutlich. Ich nenne mal einige Punkte. Einmal sagt das Wort Gottes nun tatsächlich ausdrücklich, dass Gott alles lenkt und dass er alles wirkt. Etwa denken wir auch an Epheser 1, Vers 10, wo wir lesen, dass der Gott alles lenkt nach dem Rat seines Willens. Es ist keineswegs so, dass Gott sich an allem freut, was in dieser Welt geschieht. Dass es seinem Wohlgefallen entspricht. Wahrlich nicht, wahrlich nicht. Aber es ist alles nach seinem Rat. Und erinnern wir uns an das, was wir in der ersten Schriftlesung gehört haben. Sprüche Kapitel 16, Vers 4. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht. Und damit wir das wirklich nicht überhören, fügt Samuel hinzu, sogar den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Aber sehen Sie, wenn das einmal uns klar geworden ist, dann kommt natürlich eine Frage auf. Was heißt das eigentlich nun für mich? Was bedeutet das für mich ganz praktisch? Heißt das nun, dass ich passiv sein soll, inaktiv? Aber das wäre ein großes Missverständnis. Nicht gerade das Buch, aus dem wir eben gerade gelesen haben, dem Buch der Sprüche. Und eines ist doch wohl deutlich, dass es keineswegs für Passivität plädiert. Nicht wie häufig werden wir in diesem Buch aufgerufen zum Fleiß, zur Besonnenheit, zur Tatkräftigkeit. Ja, mehr noch, das Buch der Sprüche macht geradezu deutlich, dass der Mensch gar nicht passiv, inaktiv sein kann. Mehrfach wird das geradezu bestritten. Es geht manchmal sogar so weit, dass man den Eindruck bekommen könnte, ich sage das ganz vorsichtig, dass zwischen Gott und dem Menschen soll ich sagen, eine Art Konkurrenz besteht? Ich lese mal so ein Wort aus dem Buch der Sprüche. Ich war Sprüche 25, die Verse 1 bis 2. Da heißt es, auch dies sind Sprüche Salomos. Und jetzt das Wort. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Erweckt diese Aussage nicht den Eindruck, als würden hier Gott und der König oder der Mensch gleichsam in einer Art Konkurrenzsituation zueinander stehen? Also einerseits Gott, der sozusagen etwas in der Hand hält, aber es hinter seinem Rücken verbirgt, versteckt hält. Und andererseits der Mensch, der das doch herauskriegen will. Der wissen will, was Gott da ihm verborgen hat. Einerseits der Mensch, der die Herausforderung, das Verborgene herauszufinden, annimmt. Das ist seine Ehre, sagt Salomo. Dann hätte er sozusagen gewonnen bei dem Spiel. Und andererseits Gott, der, so scheint es, seine Ehre hineinsetzt, dass er das verborgen Gehaltene auch vor den Menschen verbirgt. Man denkt hier unwillkürlich an eine Art Versteckspiel, das Eltern gerne mit kleinen Kindern spielen. Gott und Mensch gleichsam spielenderweise Konkurrenten. Aber Sprüche 25 ist nur eine Aussage von vielen. Und keineswegs dürfen wir aus dieser Aussage die Folgerung ableiten, als ob Gott und Mensch tatsächlich Konkurrenten wären. Aber so viel ist deutlich, denke ich. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist sehr vielgestaltig. Und schon aus diesem Grund ist es nicht statthaft, diese Beziehung auf ein einziges Modell gleichsam einzugrenzen, sich auch hier ein Bild zu machen. Übrigens, das ist auch so in der Ehe. Nicht? Auch in der Ehe, behaupte ich mal, gibt es den Aspekt einer spielerischen Konkurrenz zwischen den Eheleuten. Aber wehe der Ehe, wo es nur um Konkurrenz geht. Wenn Konkurrenz das einzige Wort ist, das diese Ehe charakterisiert, dann ist etwas furchtbar schief in der Ehe. Und zurück hier zu unserem Kapitel 1. Samuel 9. Es ist ganz sicher, in Anbetracht des Wirkens Gottes hier in diesem Kapitel, dass das Wort Konkurrenz nun wirklich hier nicht angebracht ist. Noch nicht einmal von Arbeitsteilung kann man sprechen, Gott einerseits und der Mensch auf der anderen Seite. Ich war Saul, der hatte über weite Strecken in diesem Kapitel etwas völlig anderes im Sinn. Das, was dann am Ende der Reise herauskam, ihn interessierten entlaufene Esel. Aber demgegenüber verkündet der Heilige Geist, gerade durch all diese Alltäglichkeiten hindurch, die Botschaft, ich bin der Einzige, der für Israel einen König erwählt. Und noch einmal die Frage, was heißt das nun für den Menschen? Was steht nun dem Menschen an, hier zu tun? Was haben wir hier damit zu machen? Müssen wir auch handeln? Zumindest Gott noch kluge Ratschläge geben? Aufpassen, dass er nun hoffentlich nicht zu spät kommt? Gegebenenfalls Einspruch erheben und sagen, also deine Wahl war nicht so besonders gut? Nein. Wir sind in diesem Kapitel gleichsam Zuschauer. Wir verfolgen das, was Gott tut, gewissermaßen aus der Perspektive des Beobachters. Vordergründig blicken wir hier auf Alltäglichkeiten. Es sind Alltäglichkeiten, die wir im Nachhinein verstehen, sodass wir dann im Nachhinein bekennen, schau einmal, hinter all diesem Alltagskram steht Gott. In all diesen Alltäglichkeiten kannst du sehen, wie Gott das Wichtigste geschehen lässt, das damals auf seinem heilsgeschichtlichen Programm stand. Gott führt dem Volk seinen von ihm erwählten König zu. Und wenn wir uns noch einmal an das vorherige Kapitel 1. Samuel 8 erinnern, dann wissen wir noch, nein, Samuel, der war über den Wunsch des Volkes, seinen König zu bekommen, keineswegs beglückt, um es zurückhaltend zu sagen. Aber das wird nun auch deutlich. Samuel, er ist gehorsam. Er ist gehorsam gegenüber dem, was Gott ihm gesagt hat. Und das sehen wir gleich in der ersten Begegnung dieser Männer. Als Saul und sein Knecht im Tor der Stadt Rama auf Samuel treffen und nach dem Haus des Seers sich erkundigen, da erwidert Samuel, wir lesen es in Vers 19, ich bin der Seher. Und damit nicht genug. Noch bevor Saul und sein Knecht ihr Anliegen wegen der entlaufenen Eselinnen dem Samuel vorbringen können, erklärt Samuel auf dem Gang zur Höhe, wo das Festessen stattfinden soll, zu dem die beiden unverzüglich eingeladen werden. Ach übrigens, was die Eselinnen betrifft, die dir da verloren gegangen sind, mach dir darüber keine Sorgen. Sie sind gefunden. Und er fügt hinzu, vermutlich etwas verschmitzt, worauf konzentriert sich denn im Augenblick das gesamte Begehren des Volkes Gottes? Richtet sich nicht auf dich und auf das ganze Haus deines Vaters? Auf diese Weise, gleichsam so nebenbei, verschmitzt nebenbei, informiert Samuel den Saul, du musst König werden. Saul, der bis dahin völlig andere Dinge im Kopf hatte, er versteht sofort. Er schaltet sofort um. Und als sie dann auf der Höhe über der Stadt Rama angekommen sind, den Festsaal betreten, da weist Samuel den Koch an, das in seinem Auftrag zurückgelegte Stück Fleisch nun zu holen und dem Saul sowie seinem Burschen, seinem Knecht vorzusetzen. Und dann setzt Samuel sich mit Saul ganz oben an die Tafel. Nicht sowohl diese schalkhafte Bemerkung im Sinn von, ach ja, was ich dir auch noch sagen wollte, das ganze Volk will dich, wie auch aus der offensichtlich bereits tags zuvor vorgetragenen Anweisung an den Koch, wird eines deutlich. Samuel ist jetzt gehorsam. Er ist Gott gehorsam. Und dann erfolgt das gemeinsame Essen. Und im Anschluss daran gehen Samuel und Saul gemeinsam in das Haus des Propheten. Sie setzen sich da auf dieses Dach. Dabei müssen wir uns natürlich so ein Flachdach vorstellen. Nicht wie das bei uns auf den Häusern ist. Und dann an diesem Abend, in dieser Nacht, redet Samuel mit Saul auf dem Dach. Wir lesen es in Vers 25. Ob die beiden die ganze Nacht hindurch miteinander gesprochen haben, ist nicht deutlich. Aber sicher nahm das Gespräch eine längere Zeit in Anspruch. Und sehen Sie, auch hier fällt wieder auf, geradezu eigenartig, über den Inhalt dieses Gespräches wird uns nichts berichtet. Nicht wie gerne würden wir doch jetzt mitlauschen, jetzt zuhören, was damals in jener Nacht Samuel, dieser abtretende Prophet, der lange jahrzehntelang das Volk Gottes gerichtet hat, nun dem kommenden König Saul zu sagen hatte.
Ganz gewiss haben sie in jener Nacht über andere Probleme gesprochen, als wo die Eselinnen sich befinden. Ging es schon um das zukünftige Königtum Sauls? Oder doch eher zunächst um eine Analyse der Zeit, die Herrschaft der Philister über das Volk Gottes, die erschreckende Unwissenheit des Volkes über Gott, auch ihre Vergesslichkeit gegenüber Gott, der Unglaube, die Lauheit, die Trägheit. Wenn wir von diesem Gespräch in dieser Nacht hören, dann gehen vielleicht unsere Gedanken aus zu einem anderen nächtlichen Gespräch, von dem uns in der Bibel berichtet wird, dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Was hatte Jesus diesem gelehrten Pharisäer gesagt? Es sei denn, dass jemand von Neuem, von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber hier über dieses nächtliche Gespräch zwischen Samuel und Saul erfahren wir inhaltlich nichts. Und auch das sollte uns zu denken geben. Während uns so viel Alltagskram in diesem Kapitel berichtet wird und dazu noch, ich wiederhole mich, sehr ausführlich berichtet wird, wird uns über so etwas Hochbrisantes wie der Inhalt dieses Gespräches zwischen einerseits dem abtretenden Propheten und Richter Samuel und andererseits dem kommenden Regenten Saul nichts vermeldet. Warum hat der Heilige Geist das so bestimmt? Ich will mal folgendermaßen darauf antworten. Wenn der Heilige Geist es einerseits für erforderlich achtet, scheinbar Nebensächlichkeiten, so ausführlich zu berichten, während der Inhalt des Gespräches zwischen dem Propheten Samuel und dem zukünftigen König mit keiner einzigen Silbe erwähnt wird, dann macht uns Gott damit deutlich, wenn Gott der Herr handelt, wenn er große Dinge tut, dann müssen wir uns davor hüten, diese großen Dinge mitmachen zu wollen, sozusagen im Konzert auch mitspielen zu wollen. Vielmehr verhält es sich so: Gott handelt und der Mensch, er schaut zu. Die Rettung seines Volkes aus der Hand der Feinde, es ist sein Werk. Es ist Gottes Werk. Und darüber komm einmal zur Ruhe vor Gott. Gott erwählt. Gott bestimmt, wer König in Israel sein wird. Und sehen Sie, wenn wir diese Botschaft einmal verstanden haben, die sozusagen durch das gesamte Kapitel hindurchgeht, dann ist es gut, noch einmal auf einiges in diesem Kapitel zu achten, noch einmal gewissermaßen im Geist durch dieses Kapitel hindurchzugehen und darauf zu achten, was uns in diesem Kapitel über Saul berichtet wird. Denn Saul wird uns ja in diesem Kapitel vorgestellt. Vorher hatten wir nichts über Saul gehört. Und damit komme ich zum zweiten Punkt der Predigt. Gott gibt seinem zum König Erwählten alle Chancen, alle Möglichkeiten. Nicht? Tatsächlich erfahren wir von Anfang an aus diesem Kapitel viel über Saul, von dem hier ja zum ersten Mal berichtet wird. Und wenn wir dieses Kapitel zu hastig, zu schnell lesen, dann würde uns entgehen, dass wir hier einige mit Worten geschilderten Fotos erhalten, durch die wir einen Eindruck von diesem Saul bekommen. Und dann fällt Folgendes auf. Zunächst einmal die Art und Weise,
wie dieser Saul hier eingeführt wird. Es beginnt mit einem Geschlechtsregister. Das ist typisch biblisch. Der Weg hin zu Saul, er führt über seine Vorfahren. Bis in das vierte Glied, bis in die vierte Generation zurück, geht das Kapitel. Es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeroas, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Aus der letzten Aussage des Verses erfahren wir, dass Kis ein angesehener Mann war. Man kann dieses Wort auch übersetzen, und in manchen Übersetzungen ist es so übersetzt worden, ein vermögender Mann. Aber wie auch immer man dieses Wort übersetzen will, sehen Sie, die Pointe ist doch, dass Saul selbst, der Sohn dieses vermögenden Mannes, sich selbst keineswegs so sah, als ob er nun aus einer angesehenen, vermögenden Familie stammen würde. Als Samuel mit Saul zusammentrifft und ihm zum Festessen führte, da deutet Saul das dem Samuel gegenüber an. Bin ich nicht ein Benjaminiter? Was beinhaltet diese Frage? Vers 21 ist es. Er hatte nicht vergessen, aus was für einem Stamm er kam. Wir erinnern uns, Benjamin, das war der Stamm von den Stämmen Israels, der um ein Haar von den anderen Stämmen Israels ausgetilgt worden wäre. Nur ein ganz kleiner Überrest war noch da. Und genau in diesem Stamm geschah nun etwas, in diesem kleinsten, in diesem mickrigsten Stamm. Dann geht es weiter. Saul sagt, und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sprichst du so zu mir? Mit anderen Worten, Saul ist bescheiden. Später, als es schon mit Saul dann bergab ging, da weist Samuel auf die Herkunft Sauls hin. Wir lesen es in 1. Samuel 15. Da stellt Samuel dem Saul einmal die Frage, ist es nicht so, als du klein warst in deinen eigenen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Weiter erfahren wir über Saul, dass er das Volk einen Kopf überragte, sozusagen ein Kopf über dem Durchschnitt war. Und vielleicht reagieren wir zunächst bei dieser Information, da musst du ja ganz schön hochgucken. Aber auch hier ist der Clou dieser Aussage eigentlich das Gegenteil. Bereits im folgenden Kapitel lesen wir, dass man Saul suchen musste. Und schließlich fand man ihn beim Tross, bei der Gerätschaft. Dort hatte er sich versteckt, als die Königswahl anstand. Mit anderen Worten, Gott kommt mit einem bescheidenen, mit einem verlegenen Bauernsohn. Einen solchen Mann bringt Gott zu Samuel. Er war schön, so lesen wir hier. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, das heißt Tov oder Tov. Und das Wort meint auch so viel wie gut. Hier im Sinn von Saul sah gut aus, er sah attraktiv aus. Was das konkret bedeutet, wurde uns schon vor Augen geführt. Denken wir an das Gespräch mit dem Mädchen. Der gut aussehende Saul, offensichtlich hatte er Erfolg bei dem anderen Geschlecht. Und das blieb bekanntlich so. Als David nach dem Erschlagen des Philisters Goliath den Saul in diesem Punkt überflügelte, da sangen die Frauen in Israel, Saul hat seine Tausende erschlagen, aber David seine Zehntausende. Aber bitte, das heißt ja keineswegs, dass Saul beim Volk keine Anerkennung mehr fand. Das wusste niemand besser als David. Als David nach dem Tod Saul sein Klagelied anstimmte, erinnerte er daran, ihr Töchter Israels, weint über Saul, der euch in Karmesin kleidete, der eure Kleider mit goldenem Schmuck verzierte. Ja, Saul war beliebt bei den Töchtern Israels, sehr gut angeschrieben. Es fällt auf, dass die Bibel auch über diese Dinge spricht. Wir würden vielleicht heute darüber schweigen. Ist vielleicht auch besser so. Aber das Wort Gottes spricht auch über diese Dinge. Es ist eben nicht nur ein religiöses Buch. Es spricht auch über die Schöpfung. Es spricht auch über das spannungsvolle Zueinander von Mann und Frau. Und auch hier über Aspekte, die auch in der Politik eine Rolle spielten. Beliebtheit beim anderen Geschlecht. Nicht wahr, wenn wir das heute hören, etwa beim amerikanischen Präsidenten, bei irgendwelchen Wahlen, wo man dann fragt, austestet, wie kommt er beim anderen Geschlecht an, dann drehen wir unsere Augen und sagen, das gehört sich nicht. Aber hier kommt die Bibel und erwähnt, dass auch solche Aspekte beim ersten König Israels von Bedeutung waren. Wie gesagt, wenig fromm im eigentlichen Sinn des Wortes. Und weiter vernehmen wir von Saul die nüchterne Überlegung eines Sohnes. Die nüchterne Überlegung, man kann ja auch zu lange nach den Eselinnen suchen. Vermutlich wird der Vater sich inzwischen mehr Sorgen um uns machen als um die Eselinnen. Vers 5 lesen wir es. Saul ist also ganz offensichtlich in der Lage, sich in die Gedanken und Sorgen seines Vaters hineinzuversetzen. Mit anderen Worten, er verliert nicht die Proportionen aus dem Auge. Man kann sich ja bei der Suche nach den Eseln auch in etwas hineinsteigern, das die Sache gar nicht wert ist, oder? Weiter. Bei dem Gespräch zwischen Saul und seinem Knecht wird deutlich, dass Saul durchaus jemand ist, der auf einen guten Rat hören kann. Nicht Vers 10, da sprach Saul zu seinem Burschen, dein Vorschlag, nämlich zum Seher zu gehen, ist gut. Er markiert nicht den Chef, sondern er hört durchaus zu, wenn jemand anders etwas zu sagen hat. Was wird uns aus all diesen Dingen für eine Botschaft vermittelt? Was fangen wir heute unter dem Strich mit all diesen Informationen an? Ich will es einmal so formulieren. Nicht wahr, wir alle haben die Neigung, die Geschichte Sauls von seinem furchtbaren und schrecklichen Ende her zu sehen. Furchtbar, was am Schluss mit Saul los war. Aber die Gefahr einer solchen Perspektive ist, dass damit von vornherein ein Mann wie Saul bei uns keine Chancen bekommt. Und nun ist es aufschlussreich. Gott wusste den Ablauf besser als wir. Aber wie das endet, davon erfahren wir in diesem Kapitel nichts. Es wird noch nicht einmal angedeutet. Gott webt in das Menschliche, in das allzu Menschliche dieses Bescheidenen, dieses Gutaussehenden und in vieler Hinsicht charakterlich vorbildlichen Mannes seine Geschichte. Und zwar so, dass diesem Mann, Saul, das Königtum zufällt. Saul, er wird uns in diesem Kapitel auch nicht irgendwie geschildert wie eine Art Interimsfigur, bis dann endlich David kommt. Vielmehr hat es den Anschein, dass Gott sich hier in seinem Handeln voll und ganz auf Saul konzentriert, ohne einen einzigen Gedanken an David zu verwenden. Was heißt das? Das heißt nicht nur, dass Gott den Saul erwählt hat, sondern es heißt auch, dass es nicht an Gott lag, dass es mit dem ersten König Israels schlussendlich schief lief. Die Botschaft dieses Kapitels für uns lautet damit auch, liest die Geschichte Sauls ohne Vorurteil, ohne innere Reserven, liest sie ohne gleich an das Ende zu denken, ohne gleich mit dem Zeigefinger zu kommen und das Wort Jesu zu zitieren: Nur wer bis ans Ende beharrt, der wird auch gerettet werden. Ja, das stimmt. Nein, es war nicht alles falsch im Leben Sauls. Am Anfang nicht, im Gegenteil. Es begann alles sehr verheißungsvoll. Wie positiv berichtet das Wort Gottes über Saul. Es war eben nicht so, wie wir es gerne sagen, so im Rückblick: Das musste ja schief gehen. Habe ich gleich gewusst. Hätte man mich gefragt, ich hätte einen anderen genommen. Als Gott zu Samuel sagte: Ihn sollst du zum Fürsten über mein Volk sammeln, und er wird mein Volk erlösen aus der Macht der Philister. Da meinte Gott das so. Gott, der Herr, gab dem Niedrigen, den in seinen eigenen Augen bescheidenen Saul, Gnade. Saul, sein Name bedeutet der Gebetene oder der Erbetene. Und tatsächlich können wir sagen, dass Gott mit einem Gebetenen, mit einem Gesuchten hier zum Volk kommt. Saul entsprach am Anfang voll den Wunschvorstellungen des Volkes. Und nun die Frage an uns: Entspricht er auch unserer Vorstellung? Oder schreiben wir ihn schon jetzt ab, eben wegen seines Endes? Das Wort Gottes jedenfalls gibt uns dazu keine Berechtigung. Amen.